Herzlich willkommen zur Fortsetzung zu dem Thema Botschaft, die begeistert, Epheserbrief. Wir sind unterwegs. Am Schluss vom Kapitel 1 landen wir heute ab Vers 15 bis 23. So, damit ihr seht, wo ihr die Bibel aufschlagen könnt. Am letzten Sonntag sind wir mit drin in dem Kapitel und haben verschiedene Sachen angeschaut und dazu Symbol verwendet zum Epheserbrief. Zahl 6, uns daran erinnert, vollkommene Erlösung, Vergebung, 1000-prozentig, es reicht aus, das Maximum an Gnade, an Zuspruch, an Versöhnung, an Wiedergutmachung durch Jesus Christus. Dann war der Schlüssel, Schlüsselgewalt, Eigentum, Besitz, Zugang, weil ich darf in Jesus Christus Erbe sein. Ein Schlüssel, den ich niemandem abgeben muss. Und dann auch noch Siegel vom Heiligen Geist. Also das definitive, zugesichert, beschlossene, autorisierte, bevollmächtigte, unter Gottes Schutz ganz ziehen, bis wo nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, nicht mehr tut. Ein Angeld, ein Anrecht, ein Unterpfand, wenn man so sagen sollte, wie nach Luther, für noch viel mehr. Eine Garantie. Wir haben den Reichtum ein bisschen angeschaut und möchten jetzt heute noch ein weiteres Symbol, da wo ich dann nachher aufzeichne oder das mal aufspreien tue. Wir gehen jetzt rein in den Text ab Vers 15 und ihr könnt überlegen, was für ein Symbol könnte hier passen. Ihr könnt das anschliessend dann einander sagen, eurem Sitznachbar, wenn ihr eine Idee habt. Wir möchten miteinander lesen. Und ich bitte euch dazu aufzustehen, wer mag. Habe ich in einer anderen Kirche schon erlebt, schon gesehen. Einfach im bewusst in der Haltung, Gott redet zu uns. Ja? Und dafür möchten wir dich von Herzen bitten, lieber Herr, dass du unsere Ohren aufschliessest, dass wir können richtig hören und dass du redest durch deinen Geist. Epheser, Kapitel 1, Vers 15, ab dort bis 23. Seit ich das erste Mal von eurem festen Glauben an Jesus Christus, den Herrn, und von eurer Liebe zu allen Gläubigen hörte, habe ich nicht aufgehört, Gott für euch zu danken. Ich bete ständig für euch und bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und der Sicht der Einsicht zu schenken, damit ihr Augen der Erkenntnis habt, Erkenntnis von Gott. Ich bete, dass eure Herzensaugen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der euch berufen hat, begreift, seht, erkennt, welch reiches, herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, dass ihr seht, erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Jetzt ist er als Herrscher eingesetzt über jede weltliche Regierung, über jede Gewalt, jede Macht, jede Herrschaft und über alles andere in dieser wie in der zukünftigen Welt. Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt und hat Christus als Herrn über die Gemeinde eingesetzt. Die Gemeinde aber ist sein Leib und sie ist erfüllt von Christus, der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. dürft ihr da Platz nehmen. Ja, Frage, wie könnte man das mit einem Bild illustrieren oder zusammenfassen, oder wo ist der Groove da im Text rein, was ist so ein bisschen das Hervorstechende in dem Gebet, rein, wo der Paulus ja da betet. Ich könnte einander sagen, so. Ist gut, dass man sich ein bisschen Gedanken macht. Ich habe mir das auch überlegen müssen. Ja. Ja, mal schauen, ob ich es treffe, was du denkst oder du getroffen hast. Machen wir es mal so da. Ist das gut da? Augen zu haben für das, was Gott sieht. Augen zu haben, zu sehen, offene Augen für das, was Gott bewegt, was er vorhat, was er sich wünscht, was er tut. Ich bete, damit ihr seht. Ich bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und der Sicht zu schenken, Einsicht, der Wahrnehmung, das Wort gseh, damit ihr Erkenntnis, eure Kenntnis immer größer wird. Eröffne euch die Augen des Herzens. Und das geht. Augen zu haben für das, wo Gott ist, was er ausmacht. Hiob hätte mal gesagt, am Schluss von seiner Krise, oder, wo dann er das alles durchgestanden ist mit seiner Krankheitsgeschichte und Gott nicht zu verstehen und vielen Rats und Tipps von seinen Freunden, die es gut gemeint waren, haben nicht geholfen. Da ist er dann plötzlich zur Erkenntnis gekommen. Ich habe dich vom Hörensagen vernommen. Nun aber hat mein Auge dich gesehen. Er hat Gott nicht visuell gesehen, so physisch, sondern mit seinem Herzensauge hat er Gott neu erkannt, gesehen. Schau, Glaube ist nicht einfach eine Verstandessache, eine Frage vom Intellekt oder irgendwie so ein alles richtig zu wissen und ja, so ist es, oder? Und so beschrieben, sondern es ist eine geistliche Angelegenheit. Gott ist übernatürlich und Gott hat uns einen Geist geschenkt und mit seinem Heiligen Geist, wenn er einzieht ins Leben, dann gibt er uns eine neue Sicht, dann geht irgendein innere Augen auf. Und um das geht es. Der Paulus betet für das. Ein Gebet mit Vision, mit einer Schau. Und wir merken, was er betet. Er betet nicht in dem Sinn irgendwie für wegbarne Problem und Hilfe her und Macht dort und du siehst, sondern sein Gebet überflügt all das und er zeigt, um was eigentlich geht. Der Paulus schreibt, wie die Epheser gesegnet sind, wie wir dürfen beschenkt sein. Und jetzt betet er, aber das einfach zu hören und zu wissen und abzuhaken, gib offene Augen vom Herzen. Herr, schärf unser geistliches Sehvermögen. Und das ist eine gute Botschaft, sogar für Blinde. Oder die, die irgendwie ihre Sehkraft verloren haben, wo nicht mehr recht sehen, das, wo jetzt da, oder mich nicht mehr erkennen vielleicht, aber im Geist klar zu sehen. So eine klar zu sehen. Was für ein Segen, was für ein Geschenk. Und um das geht es da. Überhaupt, wenn man den Brief lesen,
beten, aber das begeistert, weil der Geist Gottes uns die Herzen öffnet. Und darum die Frage vom geistlichen Sehvermögen ist eigentlich, man kann es noch Gebet mit Vision, ich würde eigentlich das so umschreiben, was siehst du? Was siehst du? Weil es ist match entscheidend, was du siehst, was du in dein Gesichtsfeld hineinnimmst. Weil das, was du anschaust, auf das, was du dich ausrichtest, das, was du vor Augen hast, das prägt dein Denken. Das formt deine Einstellung. Dein Verhalten wird entsprechend geformt. Dein Leben, das, was du im Gesichtsfeld führst, ist so wichtig. Und vor allem in der heutigen Zeit, wo man so viel sehen können, virtuell, wo wir überschwemmt werden mit Eindrücken, ist so entscheidend, auf was unsere Augen gerichtet sind und für was wir unsere Augen, unsere Herzensaugen öffnen. Was sehen wir? Und wenn der Paulus jetzt betet und zu den, sind denn keine Tränchen da, ja. Wenn man jetzt da, wenn der Paulus jetzt betet für die Epheser, dann sieht er vor allem einmal die Gemeinde. Man kann schon sagen, es war seine Gemeinde schon auch gewesen. Man merkt, wie der Paulus Fan ist von der Gemeinde in Ephesus. Ich meine, er war ja seit dem Anfang dabei gewesen, oder gerade in den kleinen Anfängen hat er erlebt, wie Gott Wunder tut, wie da Menschen ihr Herz geöffnet haben und wie da Post abgegangen ist, wie da wertvolle Mitarbeiter zugekommen sind. Apollos und Priscilla, ja, der erste Predigt kurz einen Streiflichter gegeben. Das war schon bewegend gewesen. Er hat gesehen, was vorhanden ist. Er hat gesehen. Und was sieht er? Im Vers 15 sagt er so, in meinen Gebeten seid ihr immer ein Thema. Nein, so, da habe ich es noch notiert. Seid ihr vor eurem festen Glauben an Jesus, dem Herrn, und eure Liebe zu allen Gläubigen gehört haben, bete ich ständig für euch, kann ich euch nicht vergessen. Sind ihr mir vor Augen? Der Paulus sieht Verschiedenes, wenn er Gemeinde anschaut. Und es kann uns helfen auch, dass wir gerade die Gemeinde, die hier in Fokus geraten, in dem Gebet, weil das Gebet ist für die Gemeinde und sie wird auch entsprechend wird auch beschrieben. Und wir sind ein Teil davon, von der Gemeinde. Und dass wir da mal anschauen, was sieht der Paulus? Der Paulus führt Folgendes in sein Sichtfeld. Der Glaube von den Menschen in Ephesus. Es macht ihn zutiefst dankbar. Die Liebe, die sie untereinander haben, das beflügelt ihn. Das führt ins Gesichtsfeld. Muss niemand sagen, das war eine vollkommene Kirche hier in Ephesus. Aber das hat er vor sich. Und das gibt ihm so viel Anlass, so viel Grund, einfach dankbar zu sein und happy zu sein und zu sagen, ist einfach stark. Es tut es so gut. Da sind Menschen in Ephesus und in der Umgebung, die lieben Jesus. Sie haben ihr Leben für Jesus geöffnet. Sie haben die Liebe von Jesus erwidert. Da ist der Heilige Geist ihr Leben eingezogen. Da sind Menschen, die gemerkt haben, was einen Unterschied ausmacht, mit oder ohne Jesus. Und ihrer Schwachheit, ihren ersten Gehversuch mit vielem Stolpern und so weiter, haben sie beschlossen, Jesus nachzufolgen. Prinzipien von Jesus anzueignen, zu beherzigen. Und so gehen sie ihren Weg. Sie haben Vergebung erfahren und sind mit Gehversuch, mit Auf und Ab sind sie dran, die Vergebung zu praktizieren, auch in ihrem Umfeld, die Versöhnung zu leben. Nicht hundertprozentig, auch nicht mir, auch nicht ich. Aber da lebt etwas Neues auf. Und das ist, da, wenn Leute, wenn ein Mensch das sich für Jesus öffnet und ihn einziehen lässt und Jesus als im Mittelpunkt, wie wir es gesungen haben, das bittet darum, das ist das Schönste auf dieser Welt. Das ist das Verheißungsvollste. Wenn Gott Fuß fasst auf dieser Welt, durch Menschen, die sich ihm öffnet, ihm geben, da besteht Hoffnung für die Welt. Das ist das Grandiose, das riesige Wunder, was da passiert. Am nächsten Sonntag werden wir es davon haben. Paulus erinnert sich daran, was für einen Zustand sie hatten und was hätte dürfen werden. Schau am nächsten Sonntag an. Paulus bewegt aber noch etwas Zweites. Und das lesen wir am Schluss von dem Gebet. Da führt er noch richtig aus, so ein Wahnsinnsabschluss ist im Gebet. Ja, Gott hat ihm, da redet er von Jesus, alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Wen hat Gott zum Kopf, zum Wesentlichsten, zum alles entscheidenden Faktor von der Gemeinde gemacht? Jesus. Und was ist von ihm gedreht, wenn wir den Vers vorher anschauen? Was ist das für eine? Herrscher, eingesetzt über jede weltliche Regierung, Gewalt, Macht, Herrschaft und über alles andere von dieser und der zukünftigen Welt. Das macht Gemeinde aus. Jesus, er, Herrscher, Haupt von der Gemeinde. Wer sind wir? Wir sind sein Lieb, steht da. Schau, das hat jetzt zu tun mit Sicht, mit Augen zu sehen. Aus dem Wort Gottes raus natürlich. Aber nicht nur das, nicht nur Buchstaben, sondern dass Gott uns Geist, dass wir das wahrnehmen, dass das uns, wie haben wir es auch gesungen, wach küsst. Ja, küsst mich wach. Dass etwas geweckt wird. Es anfängt zu leben, pulsieren uns. Über die Wahrheit zu staunen. Die Gemeinde ist sein Leib. Und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Hey, lass das mal die Zunge von Gott, was da geschrieben ist. Ist genau angelost, angeschaut. Und er lebt in ihr, der Gemeinde, mit seiner ganzen Fülle. Und alles mit seiner Gegenwart erfüllt er. Ja, ist das wirklich wahr? Moment. Ich frage dich, hast du den Blick für Gemeinde? Kann sein, dass vielleicht irgendwie sich gerne so anfühlt oder ist oder wie auch immer so, weil du das nicht zu Herzen nimmst und das nicht siehst. Ja, wir sind doch schon ein bisschen mehr als irgendwie als so fromme Gleichgesinnte, die irgendwie uns zusammengerafft haben, mehr schlecht als recht und das Programm abspulen, um unser religiöses Gefühl zu befriedigen. Ja. Oder wie kann man gemeiner beschreiben? Hey, was ist das? Wie stellst du dich dazu? Leute, angesichts von dieser Aussage, wenn wir die zu Herzen nehmen und uns von Gott eine Schau schenken lassen für das, müssen wir uns doch fragen, wie kommt es dazu, dass die Gemeinde einfach, die sind jetzt unter uns, gell? Die sind ja da, wenn man die Gemeinde einfach als eine Option von einem Angebot anschauen wo man auch noch wählen kann als Sonntagsbeschäftigung oder so. Oder mir nicht zu dir sagt, ja, gang ich mal nicht. Verstehst du, wenn man es sieht, wenn man es wahrnimmt, wenn man es nicht sieht, dann machen wir es entsprechend. Aber darf ich das mal so sagen? Einfach, sind lieb, wir sind lieb mit Glieder. Also ein Glied, das nicht dran ist, als amputiertes Glied, es kann auch nicht so gut kommen. Augen für Gemeinde, Gemeinde könnte man ganz lange reden, viel reden, und wir kommen wieder darauf zu reden, auch im Epheserbrief. Lass eine Sicht schenken, um was sich da wirklich geht. Weil das, was du siehst, ist match entscheidend. Was du schlussendlich auch wirst profitieren und empfangen und sehen und geführt werden. Ich weiss nicht, ob mir es gelungen ist, etwas von dem zu zeigen, aber da steht es, oder? Was macht das mit uns? Land auf, Land ab wird manchmal auch zu Recht auch aufgerufen, dass auch Kirchen, nicht nur einzelne Christen, wir, dass auch Kirchen und Gemeinden Buße tun sollen. Weil wir nicht in dem leben, wo Jesus uns vorgelebt hat und verkündet hat. Weil das Menschen lebt ja überall. Jawohl. Und es gilt immer wieder, sich dem zu stellen, Buße zu tun, jawohl, umzudrehen und wirklich das zu beherzigen und Jesus auch in den Angelegenheiten, die man versagt hat, einen Schritt zu gehen. Aber was ich kaum mal gehört habe, ein Aufruf zur Buße gegenüber das, wo man über Gemeinden redet und über Gemeinde sagt und wie man sich gegenüber ihnen verhält. Weil Jesus verkörpert sich mit der Gemeinde, in der Gemeinde. Da zeigt er seine Identität, das, wo ihm zu dem, wo er sich stellt. Gilt es vielleicht auch da, dem mal nachzugehen? Der Epheserbrief ist ein Plädoyer für, darf ich es mal so sagen, für ein kerngesundes, selbstbewusstes, bekennungsstarres Gemeinde sein. Für selbstbewusste, bekenntnisstarke Gemeinde. Da sind wir sind stolz, wir sind beschenkt, wir leuchten, wir stellen das Licht nicht unter den Scheffel, sondern auf den Berg, damit man es sieht. Wir müssen nicht kuscheln und ja, lieber nicht, dass man es uns wahrnimmt oder man könnte ja abstoßend wirken. Ja, damit wir verkörpern Jesu Gegenwart auf dieser Welt. Das ist eine Botschaft. Und ich darf ein Teil davon sein, Repräsentant auf dieser Erde. Augen für die Gemeinde haben, meine Gemeinde. Nimm das mit und beweg die Frage auch. Wie sieht es aus? Wie können wir unserer jungen Generation auch das näher bringen? Wie können wir das entsprechend auch leben? Wahrscheinlich gilt es darum, nicht nur wahrscheinlich, das noch viel mehr zu feiern. Und für das feiert die Kirche zu wenig. Gang in ein Stadion, nur wegen einem Böller, wo man richtig nach da kommt, was dafür ein Happiness da ist. Begeisterung. Was wirklich ausmacht, dass das irgendwie zusammenpasst. Ja. Ein weiteres. Ich habe es einfach so formuliert, es ist nur noch ein Punkt, da möchte ich ein paar Sachen zusammenfassen. Der Weg mit Jesus allgemein. Also mal die Schau für die Gemeinde. Und das Gebet prägt von dem, von dieser Sicht, von dieser Vision, die Paulus hat für die Gemeinde. Und dann das natürlich. Vers 18 lesen wir. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, damit ihr die
wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, seht und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat.
Wir haben das eben, weil letzten Sonntag so ein bisschen angedeutet, ein bisschen aufgenommen, eine Hoffnung. Ein angesichts vom finsteren Horizont der Weltlage. Als Töchter und Söhne Gottes zu stehen, den Weg zu gehen, versiegelt mit dem Heiligen Geist, als reiche Erbe, beschützt, treit von ihm, geliebt, versorgt, geführt, ausgerüstet, ermutigt, befähigt, in die Zukunft zu schauen. Wir haben zu allen Zeiten das starke Beispiel und Vorbild verfolgter Christen, die es nicht, sich nicht abbringen lassen, Jesus in ihrem Herzen zu tragen. Was auch mal kommt. Und sie angesichts von dem dunklen Hintergrund oder Umfeld, wo sie sind, immer erst recht mehr und mehr sehen, was für einen Unterschied ausmacht, dass sie Jesus haben dürfen. Was sind sie für ein Vorbild? Trost und Kraft zu haben. Nicht zuletzt ist das Buch von der Offenbarung ein Trostbuch für sie, wie sie sehen, das Ziel und auch das, was auf sie warten darf. Jesus behaltet Kontrolle und Jesus wird darum da so stark dargestellt, vorgestellt. Und so betet der Paulus. Ich bete, dass ihr seht, begreift, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Und dann sagt dieselbe gewaltige Kraft, die auch Jesus kreiert, für den Tod auferstehen. Also es ist die Kraft, nicht eine andere. So viel von Maxi, weil er ist der Herrscher, gesetzt über alle anderen Mächte. Was siehst du? Das ist wieder die Frage. Was siehst du, wenn du schlapp bist, wenn sich Probleme auftürmen, wenn die Entmutigung sich breit macht, wenn eigenes Versagen dich prägt, wenn du gelähmt bist, verletzt, vielleicht auch von anderen. Was siehst du? Es ist nicht nur der Paulus, es ist ein Vorläufer, kann man fast so sagen, in dieser Art, schon im Alten Testament. Es hat schon andere gehabt, die diese Frage gestellt haben. Was siehst du? Die Frage ist schon mal gestellt worden. Und da haben wir schönes Bild. Das Alte Testament ist für mich wie ein Bilderbuch vom Neuen Testament. Es macht mit vielen Geschichten auch das sichtbar, beispielhaft, was wir in den Lehrtext, gerade in den Briefen sehen. Neues Testament, 2. König, Kapitel 6, von Vers 15 weg, wo es ja dort darum gegangen ist, der Elisa mit seinem Freund, seinem Gehilfe, Knecht oder Diener, seinem Begleiter, sie sind umzingelt gewesen, der Stadt Dothan eines Morgens, wo sie aufgestanden sind. Sie merken, jetzt geht es uns an den Kragen, weil der Elisa hat ja, ist behilflich gewesen der Regierung, und hat immer gezeigt, was Gott sieht, wo der Finn lauert, und hat prophetisch können der Regierung helfen. Auf jeden Fall, jetzt sind sie in der Klemme, in der Sackgasse. Da hat sich das ganze syrische Heer aufgemacht, um sie also zu umzingeln und sie umzubringen, sie auszuschalten. Eine furchtbare Situation. Und da ruft Elisas Freund, war Herr, o Herr, mein Herr, was sollen wir tun? Und er hat zur Antwort gegeben, lass dir keine Angst einjagen, weil es so viele sind. Auf unserer Seite stehen noch viel mehr. Daraufhin betete Elisa, Herr, öffne doch meinem Freund die Augen. Da öffnete der Herr ihm die Augen und er sah, der ganze Berg, auf dem die Stadt lag, war rings um Elisa bedeckt mit Pferden, Streitwagen aus Feuer. Vielleicht hast du die Geschichte auch schon in der Sonntagsschule, weißt du, wo gehört. So eine super Story, die bildhaft uns zeigt, um was es wirklich geht. Unsere inneren Augen sollen schärfen. Der Elisa betet zu Gott, dass sein Freund sehen möge. Herr, schenk, dass er sieht. Und zwar einfach die ganze Wahrheit. Schenk, dass die ganze Wahrheit sieht, die ganze Realität. Nicht nur die Seite von Schwierigkeiten, sondern auch Gottes Möglichkeiten. Nicht nur die eigene Unzulänglichkeit, sondern auch das, wo, wie es Gott sieht. Nicht nur schwierige Gespräche, nicht nur meine Krankheitsgeschichte, nicht nur meine Perspektive, nein, die ganze Wahrheit. Was Gott kann tun, was Gott wohl denkt, was er verheißt, was er zu tun imstande ist. Mit einer Kraft, nämlich mit einer Kraft, die so übermächtig gross ist, wie der Kraft von der Auferstehung von Jesus. So eine Perspektive hat Gott, so eine Möglichkeit, das ist denn die ganze Wahrheit, alles zu sehen. Es ist die gleiche Kraft, die Christus hatte. Erweckt worden ist, er hat ihren Platz von Gottes eingenommen, der rechter Seite von ihm im Himmel. Wenn du Kind Gottes bist, stehen bei dir im Hintergrund massenweise solche bildgesprochen feurige Ross und Wagen, wahrscheinlich noch besseres, Engel. Jesus ist vorausgegangen durch den Tod, um jegliche Resignation zu besiegen. Und da sind wir in dem Moment, da wo wir aus Abendmahl möchten nehmen. Beten für geistliche Sehkraft, dass wir unserer Identität in Jesus bewusst sind. Und wenn wir sehen, dass das bestimmt unser Verhalten, bestimmt mein Auftreten, bestimmt meine Reaktion. Beten wir für geistliches Sehvermögen. Da ist noch viel Luft nach oben. Gegenüber Gemeinde, gegenüber unserer Bestimmung, gegenüber dem, was wir dürfen sein und können ausmachen und sind, oder Identität sind. Und gegenüber das, was Gott mit uns vorhat, als Auftrag, als Weg. Gebet mit Vision. Wie wäre das, wenn wir die Vers 17 bis 19 von Epheser 1 regelmäßiger würden beten. Unser Monatsgebet, unsere Gebetsabend. Übrigens unser Powergebet. Es geht auch genau um das, unser Powergebet. Weniger zu beten oder jetzt gerne zu beten. Herr, gib uns Kraft und Macht und Hilf. Es ist uns gegeben. Es ist uns zugesprochen. Aber dass wir beten, Herr, schenk, dass wir es wahrnehmen, gesehen, dass wir mit dem hinein leben. Zeig uns, öffne die Augen. Auch heute ist das Powerplay, das ich mal explizit noch möchte, dafür einladen, wo wir da hinein haben wollen, wo wir froh sind, wenn wir im Hinterteil dann ein bisschen Stille haben, dass wir uns einfach können die 15 Minuten kurz und bündig und kräftig einfach können für das einstehen. Herr, das, was wir brauchen, damit wir in einem erfüllten Christ sein und in einer glaubwürdigen Gemeinde sein, dürfen den Schritt gehen. Aber jetzt feiern wir das Abendmahl. Das Mal als Zeichen, als Ausdruck vom Sieg. Weil Jesus hat da mit dem sein Opfertod am Kreuz vollbracht. Hat den Schlüssel aufgemacht. Der Vorhang im Tempel, Heiligtum, ist auf die Seite gegangen. Man hat für ihn gesehen, in die Schönheit und Klarheit Gottes. Für das möchten wir heute Morgen im Speziellen bitten. Dass Gottes Geist im Leben etwas tut und dir eine neue Sicht schenkt, vielleicht auch für dein Nächste. Für die Person, mit der du vielleicht im Streit liegst oder Schwierigkeiten hast. Lassen wir uns Augen schenken von Jesus, die Augen, die er hatte am Kreuz für die ganze Welt. Ich möchte beten, Werner und
Lisbeth, werdet uns Brot durch die Reihe geben. Wir werden dann mit dem Worship fließend anfangen. Und ihr dürft dann, sind dann eingeladen, auch zum Kelch kommen, zu nehmen. Als Erinnerung, das, was Jesus gesagt hat, so oft ihr es tut, macht es zur Erinnerung und auch als Verkündigung, wenn du vorkommst und das zeigst, auch bekundest du damit, ich lebe von Jesus. Er hat mir vergeben. Er ist mein Herr. Ich brauche ihn. Jedes einzelne Eingenossen-Abendmahl ist eine unglaubliche, motivierende und stärkende Botschaft. Nicht nur für mich, für uns alle. Das Kostbarste auf dieser Welt, wo Jesus kann tun in unserem Leben, für die Welt. Herr, wir danken dir, dass du gestorben bist und auferstanden bist und du uns gerufen hast und uns immer neu rufen tust, auch heute, zu dir zu kommen. Wir kommen zu dir mit unseren Fragen, Bedürfnissen, mit unseren Unzulänglichkeiten und freuen uns einfach über dem, was du ausmachst. Herr, lass uns noch viel, viel mehr sehen, was du bist und was du geschenkt hast. Amen.